Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Amen. Den ersten Teil vom Predigttext haben wir schon gehört. Das ist Jesaja 5, 1 bis 7. Das ist dieses Lied vom Weinberg, eigentlich ein sehr bekanntes Stück, zumal Jesus ja im Neuen Testament oft dieses Bild vom Weinberg aufgreift in seinen Gleichnissen. Und jetzt hören wir auf die Verse, die sich dann da anschließen. Ja, es geht dann wirklich direkt weiter und es wird im Prinzip hier von Jesaja erläutert, was dahinter steckt, dass dieser Weinberg, der von Gott so sehr gepflegt und gesegnet war, keine Frucht gebracht hat. Ich lese Jesaja Kapitel 5 ab Vers 8. Wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. Vor meinen Ohren spricht der Herr der Heerscharen, fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, große und schöne unbewohnt. Denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bad ergeben und ein Homer Samen nur ein Äffer erzielen. Also 360 Liter Weizen, was man ausstreut als Samen, wird nur 36 Liter Ertrag bringen. Das ist so absolutes Minusgeschäft. Das musste sowieso mal sein. Wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränke nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither und Harfe, Pauke, Flöte und Wein gehören zu ihrem Gelage, aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger und seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt allen ihrem Getümmel und wer in ihr frohlockt. So wird der Mensch gebeugt und der Mann gedemütigt und die Augen der Hochmütigen sollen erniedrigt werden. Aber der Herr der Heerscharen wird erhaben sein im Gericht. Und Gott der Heilige wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und Lämmer werden weiden auf ihren Weideplatz und Fremde sich nähren in den verwüsteten Fluren der Fetten. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen, die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratschluss des heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Wehe denen, die Böses Gut und Gutes Böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und die sich selbst für verständig halten. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer im Mischen von berauschtem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt, so wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie Staub auffliegen. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Heerscharen verworfen und das Wort des heiligen Israels verachtet. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Und er hat seine Hand gegen sie ausgestreckt und hat sie geschlagen, dass die Berge erbebten und ihre Leichname wie Kot auf den Straßen lagen. Bei alledem hat sich sein Zorn nicht abgewandt, seine Hand bleibt ausgestreckt. Und er wird für die Heiden in der Ferne ein Kriegsbanner aufrichten und ein Volk vom Ende der Erde herbeipfeifen Und siehe, es wird schnell und eilends kommen. Unter ihnen ist kein Müder und kein Strauchelnder. Keiner schlummert und keiner schläft. Keinem geht der Gurt seiner Lenden auf. Keinem zerreißt ein Riemen seiner Schuhe. Seine Pfeile sind geschärft und alle seine Bogen gespannt. Die Hufe seiner Rosse sind wie Kieselsteine anzusehen und seine Wagenräder wie ein Sturmwind. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwin. Es brüllt wie die Junglöwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit. Und kein Retter ist da. Und es wird über ihr brausen an jenem Tag wie Meeresbrausen. Schaut man aber zur Erde, siehe, so ist da dichte Finsternis. Auch das Licht wird durch ihr Gewölk verdunkelt. Wer von euch mal sich so richtig Mühe gegeben hat, um einen Gemüsegarten anzulegen, alles Mögliche gemacht hat, um schöne Frucht zu ernten und dann nichts ernten konnte, nur schlechte Früchte, alles ist irgendwie verdorben, das kann ganz schnell passieren, der kann so ein bisschen dieses Weinbergsgleichnis, diese Geschichte nachempfinden, wie man sich dann fühlt, diese Ernüchterung, wenn es zur Ernte kommt. Aber das ist ja nur ein Gleichnis, ja, das kann man gar nicht wirklich gleichsetzen, diese Ernüchterung. Wer Kinder großgezogen hat und sie versucht hat, im Glauben großzuziehen, in die Gemeinde hineinzubringen und dann haben sich die Kinder von der Gemeinde und vom Glauben und vielleicht sogar von den eigenen Eltern abgewandt, der kann es noch viel besser nachvollziehen, von was hier die Rede ist. Aber selbst der das erlebt hat, kann überhaupt nicht nachempfinden, was Gott empfindet. Wir können uns kaum ausmalen, wie viel Mühe Gott in sein Volk gesteckt hat. Wie viel Mühe, wie viel Segen, wie viel Gnade Gott in uns gesteckt hat. Jesus sagt im Johannes 1, Vers 16, und aus seiner Fülle, oder Johannes schreibt das, und aus seiner Fülle haben wir empfangen Gnade um Gnade. Oder Paulus schreibt im Epheser 3, Vers 19, dass die Liebe des Christus, diese Liebe zu uns, alle Erkenntnis übersteigt. Wir können uns nicht ausrechnen, was Gott getan hat für uns. Das übersteigt unser Erkennen. Und Paulus schreibt dann an die Korinther, im 2. Korinther 6, Vers 1. Aber als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Das ist heute unser Thema. Die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Gott ist gnädig, das heißt, unsere Rettung und auch unsere Heiligung liegen in seiner Hand. Wir sind also ganz und gar abhängig von ihm. Aber dennoch stehen wir in Verantwortung, seine Gnade nicht vergeblich zu empfangen. Also das kriegen wir menschlich gar nicht so zusammen, ja, wenn wir ein bisschen drüber nachdenken. Es liegt doch alles an Gott. Wie können wir da verantwortlich sein? Es ist so. Die Bibel stellt das nebeneinander, Gott stellt das nebeneinander. Ihr seid ganz abhängig von mir. Ihr lebt von meiner Gnade, aber gerade deshalb, weil ihr meine Gnade bekommt, seid ihr auch verantwortlich. Was heißt das? Das heißt, dass wir Buße tun, das heißt, dass wir Früchte des Glaubens bringen. Und deshalb wollen wir heute die Botschaft dieses berühmten Liedes vom Weinberg aus Jesaja 5 auf uns anwenden. Es ist ein Gleichnis, was Gott heute an uns richtet. Der erste Punkt, den nenne ich Gottes fürsorgliche Gnade. Ja, diese fürsorgliche Gnade, das ist dieses Lied vom Weinberg. Das ist ein Liebeslied. Jesaja tritt für Gott ein, den er ehrt, den er liebt. Deshalb sagt er, ich will doch singen von meinem Geliebten, ein Lied meines Freundes von seinem Weinberg. Er vergleicht jetzt Gott mit einem Weinbergsbauer und das Volk Israel mit den Weinstöcken. Hintergrund ist zum Beispiel das Hohelied Salomos, wo die Frau, die Braut sozusagen mit einem Weinberg verglichen wird. Der Bräutigam ist dann der Weinbauer, der diesen Weinberg pflegt und schützt und hegt. So ist Gott hier der Weinbauer, ja, und das Volk Israel ist der Weinberg. Und der Weinbauer hat alles und eigentlich noch viel mehr getan, dass der Weinberg gute Frucht bringen könnte. Er hat also einen guten Boden ausgesucht. Er hat den Boden dann aufbereitet, hat die Steine alle weggelesen. Er hat dann noch eine Mauer gebaut aus diesen Steinen, er hat sogar einen Wachturm gebaut zum Schutz vor Tieren. Also ich meine, welcher Weinberg braucht einen Wachturm vor Schutz vor Tieren? Er hat also viel mehr gemacht, als nötig wäre. Ja? Er hat nicht irgendeine, sondern er hat eine edle Rebe gepflanzt und er hat dann in froher Erwartung schon eine Kelte ausgehoben, also wo man dann die Trauben reinschüttet, um sie zu weiter zu verarbeiten. Gott hat gepflegt, geschützt, gesegnet und jetzt wartet er auf gute Früchte. Ja, er wartete, dass er gute Früchte brächte, aber er trug schlechte. Und das ist die Geschichte Israels. Er hat das Volk errettet aus Ägypten, er hat ihm sein Gesetz gegeben, sein Wort gegeben. Ja, das ist wie eine Schutzmauer um dieses Volk. Er hat ihm gute Führer gegeben, wie König David. Er hat ihm den Tempel und den Opferdienst gegeben, damit sie wirklich zu Gott kommen können, immer wieder auch Buße tun, Sünden vergeben, Vergebung empfangen können. Er hat ihnen dann, obwohl sie immer wieder den Weg der Rebellion gingen, seine Gnade und Barmherzigkeit geschenkt. Und er hat sie immer wieder ermutigt und ermahnt durch die Worte der Propheten. Er hat immer wieder seine Weinbergspfleger geschickt. Und dann gab es auch in dieser Geschichte des Volkes Israels immer mal so ein paar grüne Triebe, vielleicht auch ein paar Traubenansätze. Aber letztlich ist das Volk dem Weg der Sünde gefolgt. Sie haben Gottes Gnade vergeblich empfangen. Gott sagt hier, er hoffte auf Rechtsspruch. Und siehe da, blutiger Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit und siehe da, Geschrei über Schlechtigkeit. Das ist auch ein hebräisches Wortspiel, was hier wiedergegeben ist. Und wisst ihr was? Diese Verse sind eine sehr ernste Ermahnung für alle, die in einer christlichen Umgebung aufwachsen, aus einer christlichen Familie kommen. Also ihr Konfirmanden, ihr Jungschaler, ihr Kinder, die ihr jetzt hier sitzt, ihr seid hier angesprochen, ihr kommt aus dieser christlichen Umgebung, ihr kennt nur so dieses christliche Umfeld. Für euch ist es total normal, christliche Eltern zu haben, vielleicht zu Hause die Bibel zu lesen, in Gottesdienst zu sitzen. Das ist so eure Welt, das seid ihr gewohnt. Ja? Die sind hier angesprochen und die, die eben schon lange daran gewohnt sind. Also wir hier, ja? Die wir schon lange in eine Gemeinde gehen, wo es irgendwie normal ist, das Wort Gottes zu hören. Und Gemeinschaft zu haben und solche Dinge. Für uns ist es selbstverständlich, so diese geistlichen Vorteile zu haben. Wir halten es für selbstverständlich. An die ist dieses Gleichnis gerichtet. Und nochmal, Gott sagt, als Mitarbeiter ermahnen wir euch, die Gnade Gottes nicht vergeblich zu empfangen. Gott rettet dich aus Sündenschuld, Verlorenheit, Sinnlosigkeit, Trostlosigkeit. Er ruft dich zum Glauben, aber nicht nur das. Er beruft dich, dass dein Glauben wächst, dass du gute Frucht bringst. Er beruft dich zum Dienst. Paulus vergleicht die Gemeinde, vergleicht uns auch mit einer Bodenkultur Gottes in dieser Welt. Ja, das ist Gottes Ackerbau, Gottes Ackerfeld. So bezeichnet er die Gemeinde. Gottes Bodenkultur, eine himmlische Bodenkultur in dieser Welt. Gott pflegt, schützt und segnet uns täglich. Und die Frage ist, bringen wir entsprechende Früchte? Oder empfangen wir die Gnade Gottes vergeblich? Also zum Beispiel, indem wir den Gottesdienst einfach nur absitzen. Ja, jetzt müssen wir halt durch, jetzt sitzen wir hier im Gottesdienst, ja, muss man halt ertragen. Irgendwann ist das auch vorbei. Wie der Jörg das mal sagte, wir haben 100 geschafft, die nächsten 100 schaffen wir auch noch. Wie nehmt ihr die Erziehung eurer Eltern an? Sie mühen sich, euch zu erziehen oder weise Ratschläge, die euch Ältere geben. Ja? Ist das so, ja, lasst die reden, auch das geht vorbei, dann mache ich wieder meins. Oder nehmt ihr das an? Oder wie viel Zeit verschwendet ihr mit eurem Handy? Mit sozialen Medien. Ich erinnere an dieses wunderbare Zitat. Einer der großen Verwendungszwecke von Twitter und Facebook wird sein, am jüngsten Tag zu beweisen, dass Gebetslosigkeit nicht aus Zeitmangel kam. Also, ihr jungen Leute, was macht ihr mit eurer von Gott geschenkten Single-Zeit? Es ist keine Wartezeit, keine Überbrückungszeit. Es ist eine Gnadenzeit, die Gott euch schenkt, die ihr nutzen sollt. Eine besondere Zeit, wo ihr eben wachsen und reifen dürft. Was macht ihr mit dieser Zeit? Zeit vergeuden, ja. Das ist ja ein Problem, was wir alle oftmals haben, gerade durch die Handys. Ja, die verführen uns dazu, uns irgendwie zu beschäftigen, aber eben nicht sinnvoll. Gott sagt ein sehr ernstes Wort in Jakobus 4, Vers 17. Wer also weiß, Gutes zu tun und tut es nicht, für den ist es Sünde. Also du musst noch nicht mal effektiv sündigen. Aber wenn du weißt, Gutes zu tun, tust es nicht, für den ist es Sünde. Und vielleicht gibt es da eben Aufgaben und Verpflichtungen, die du in der Gemeinde hast oder die du vielleicht haben solltest, denen du nur nachlässig nachkommst, für die du eben doch kaum Zeit investierst oder die du vielleicht gar nicht erst übernimmst. Oder vielleicht gibt es da Dinge in deinem Umfeld, wo du eigentlich weißt, das sind Sachen, die müsste ich tun, aber du tust sie nicht und hast dann deine frommen Ausreden parat, warum es eben doch vielleicht ein anderer machen soll. Was machen wir mit den Erkenntnissen, die Gott uns schenkt? Was machen wir mit der Zeit, die Gott uns gibt? Mit den Möglichkeiten, die Gott uns gibt, vor die Füße legt manchmal, damit wir dienen können, helfen können, lieben können. Was machen wir damit? Das ist die Frage. Im weiteren Verlauf in diesem Kapitel legt Jesaja dann nicht den Fokus darauf, was wir Gutes tun sollten, also die guten Früchte werden ja nicht in den Fokus gestellt, sondern die schlechten Früchte. Jesaja beschreibt die schlechten Früchte. Und ja, möge Gott dazu beitragen, dass wir durch diese Verse die Sünde in unserem Leben erkennen. Dafür haben wir dieses Kapitel. Also das führt uns zum zweiten Punkt. Das erste war diese fürsorgliche Gnade. Zweitens die verdorbene Frucht. Und in diesem Abschnitt gibt es dann ein sechsmal dieses Wort Wehe, ein sechsmaliges Wehe. Das spricht Gott gegen verschiedene Gruppen aus dem Volk aus. Und wenn Gott ein Wehe ausspricht, das wissen wir so ein bisschen auch schon aus der Erziehung, ja, dann ist das nicht nur so eine normale Ermahnung, sondern es ist eine sehr, sehr ernste Ermahnung. Das ist die letzte Ermahnung vor dem Gericht. Also es ist nicht nur eine Ermahnung, sondern es ist auch eine Gerichtsankündigung. Wenn es jetzt nicht klappt, wenn ihr jetzt nicht umkehrt, wenn ihr jetzt nicht hört, dann kommt das Gericht. Das ist damit gemeint, mit diesem Wehe. Und in den ersten zwei Wehrufen wird eine aufsteigende, wohlhabende Schicht angesprochen. Und der Lebensinhalt dieser Menschen ist immer mehr und mehr das Vergnügen und der Genuss. So wie sie aufsteigen, ja, mit ihrem Besitz und was sie haben und mit ihrem Lebensstandard, so steigt dann eben auch das Vergnügen und der Genuss. Und das geistliche Leben, das ist absteigend. Ich finde, das trifft ganz gut auf uns hier in Deutschland zu. Ja, das ist so ein bisschen unser Lebensstil. Also das erste Wehe, das habe ich genannt, Habgier. Vers 8, wehe denen, die ein Haus ans andere reihen, ein Feld zum anderen fügen, bis kein Platz mehr bleibt und ihr allein mitten im Land wohnt. So, ich weiß, dieser Vers, das ist jetzt nicht so die Lebensrealität von den meisten von euch. So, ja, keiner von uns hat jetzt ohne Ende Häuser und so. Weiß nicht, wohin mit seinem Geld. Aber es ist ein trotzdem bekanntes Muster, eine gewisse Entwicklung, die wir nachvollziehen können. Denn in unserem Leben, wenn wir dann mit unserer Karriere beginnen, geht es dann doch erstmal meistens darum, dass man Geld verdient und Besitz anhäuft. Stück für Stück versucht man sozusagen sein Leben zu verbessern. Und wenn man dann erstmal genug besitzt, dann denkt man, dann werde ich ein gutes und erfülltes Leben führen können. Wir wissen ganz genau, was wir brauchen, damit wir dann ein schönes, entspanntes und gutes Leben führen können. In Klammern natürlich werden wir dann auch spenden und so weiter und so fort, aber das brauchen wir schon. Und dieses Leben, dieses schöne Leben wird sich dann automatisch einstellen. Wenn ich nur erstmal das und das habe, dann kommt das automatisch. Das ist dieses Denken. Wenn man allerdings dann immer mehr hat, merkt man, wenn man ehrlich ist, dass das nicht wirklich Erfüllung bringt. Ich habe einen Jungen, nicht mehr so jung, so alt wie ich, ein bisschen älter sogar, Pastor aus Dresden kennengelernt, der sagte so, ja, der war so völlig ungläubig, atheistisch erzogen und so weiter und dann kam die Wende und dann war für ihn klar, jetzt muss ich Geld machen, er ist nach Frankfurt gegangen, an die Börse gegangen und als er dann so richtig drin war und Geld machen konnte, hat er gemerkt, pff, das bringt gar nichts. Er war ehrlich zu sich selbst. Also mehr Besitz bringt eigentlich mehr Arbeit, mehr Sorgen, mehr Ärger. Aber nicht mehr Glück, Erfüllung und Freude. Jim Carrey hat gesagt, ich denke, jeder sollte reich und berühmt werden, damit er sieht, dass es nicht die Antwort ist. Und wir sagen, ja, lass es uns doch mal ausprobieren, Gott. Warum denn nicht? Ich kann auch immer noch die Erkenntnis bekommen. So. Aber wisst ihr, was Jesus sagt? Nehmt euch in Acht. Begehrt nicht das, was ihr nicht habt. Das wahre Leben wird nicht daran gemessen, wie viel wir besitzen. Oder an anderer Stelle, was hilft es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt, aber sein Leben verliert? Oder was kann der Mensch als Lösegeld für sein Leben geben? Ja, ich weiß, wir denken, ah, wir sind doch so geistig und christlich, wir können schon mehr vertragen. Aber die Gefahren des Reichtums, die sind so groß, dass die Bibel von vorne bis hinten damit vollgeschrieben ist. Und wir brauchen nicht so tun, als ob wir da drüber stehen. Gott wird den Reichen und Habgierigen zeigen, dass ihr Reichtum ihnen nicht das Leben bringt, und zwar auf die harte Tour. Ja, Vers 9, vor meinen Ohren spricht der Herr der Herrscharen, also er sagt es vor sich selbst, er schwört das sozusagen vor sich selbst, fürwahr, viele Häuser sollen öde werden, groß und schöne unbewohnt, denn 10 Joch Weinberge werden nur ein Bad ergeben und ein Homer Samen nur ein Äffer erzielen. Also die Häuser, die Prachtbauten, die werden verlassen, und wenn ein Haus verlassen ist, dann kommt das ganz schnell runter. Die Weinberge werden keinen Ertrag bringen, es wird ein absolutes Minusgeschäft sein. Euer Reichtum wird euch nichts bringen, es wird dann umso bitterer werden. Aber das will man eben nicht wahrhaben. Und darum ist der nächste natürliche Schritt des Menschen, wenn er erstens mehr hat und zweitens die Sinnlosigkeit nicht wahrhaben will, Genuss bis hin zur Genusssucht. Das ist das zweite Wehe hier, die Genusssucht. Vers 11, wehe denen, die sich früh am Morgen aufmachen, um berauschenden Getränken nachzujagen und die am Abend lange aufbleiben, bis sie der Wein erhitzt. Zither, Harfe, Pauke, Flöte, Wein gehören zu ihrem Gelage. Also alles, was man so, wie man sich so ein schönes, luxuriöses Leben vorstellt, von früh bis abends. Paulus hat diese Einstellung ziemlich kurz und knackig zusammengefasst. Lasst uns fressen und saufen, denn morgen sind wir tot. Ja, Hauptsache, ich habe gelebt. Hauptsache, ich habe gelebt. Alles ausprobieren, alles machen. Aber wie geht der Text weiter? Vers 12b. Aber auf das Tun des Herrn schauen sie nicht und das Werk seiner Hände sehen sie nicht. Es ist so interessant, Menschen wollen immer mehr Erfahrungen sammeln, aber sie keine Erkenntnis über Gott. Ich habe von Hoss und Hoff, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die haben sich darüber unterhalten, warum der eine jetzt sich, nachdem er jetzt schon 7 oder 9 Luxuswagen hat, nochmal einen Luxuswagen dazu gekauft hat, nochmal teurer, nochmal krasser. Und er sagt, ja, völlig sinnlos, mach das nicht. Warum habe ich das trotzdem gemacht? Ja, als 24-Jährige so, sich mit 24 Jahren so ein Auto kaufen zu können, dieses Gefühl kann ich nur einmal im Leben haben, und zwar, wenn ich 24 bin, nicht, wenn ich ein reicher Millionär mit 50 bin. Ich muss es jetzt haben. Einfach nur, um diese Erfahrung gemacht zu haben. Was macht man nicht alles, um Erfahrungen zu bekommen? Aber wirkliche Erfahrung, wirkliche Erkenntnis über Gott haben sie nicht. Wenn man sich voll gegessen und getrunken hat, wenn man sich mit Medien bis zur Abstumpfung abgelenkt hat, ich meine, seid mal ehrlich, wer hat dann Lust, in diesem Zustand noch nachzusinnen über das Wort Gottes? Über Gottes Werke nachzudenken. Man wird dann einfach träge. Vor allem geistlich träge. Und ich meine jetzt nicht, dass man mal sich in einem Tag mal was Gutes gönnt, so der 25.12. so, wir haben alle den guten Braten gegessen und so weiter, dann lässt man sich am Abend einfach mal in die Hängematte oder auf die Couch fallen. Das meine ich nicht so. Das kann man an einem Tag nachempfinden. Aber ich meine, wenn man das über Jahre und Jahrzehnte macht, ist das ein Prozess. Ein nachhaltiger Prozess. Das besonders Tragische ist, dass man dann wohl schon mit fortschreitendem Alter merkt, hey, so kann es doch nicht weitergehen. Was ist denn der Inhalt meines Lebens? Ist es jetzt wirklich das, wo ich früher als junger Mensch immer drüber gespottet habe? Für die älteren Leute ist doch nur Fressen und Saufen das Leben, ist doch nichts mehr. Ist das? Ich müsste was ändern. Aber wenn man das dann erkennt, ist es meistens viel zu spät. Man hat keine Kraft mehr dazu. Man kann es nicht mehr ändern. So, das heißt jetzt nicht, dass man als gläubiger Mensch sozusagen ein asketischer Mönch sein muss. Ich sage das ja immer wieder, Gott möchte, dass wir seine guten Gaben genießen. Aber was ist, wenn wir die Gaben über den Geber stellen? Dann ist das Götzendienst. Und Götzendienst bedeutet, wir werden nicht zum Genießer, sondern wir werden zum Gefangenen der Götzen. Und das ist hier sehr drastisch beschrieben. Vers 13. Darum wandert mein Volk in die Gefangenschaft aus Mangel an Erkenntnis. Seine Edlen leiden Hunger, seine Volksmenge verschmachtet vor Durst. Darum sperrt das Totenreich seinen Schlund weit auf und hat seinen Rachen über die Maßen weit aufgerissen. Und ihre Pracht fährt hinunter und ihre Menge samt all ihren Getümmel und wer in ihr frohlockt. Also die Genusssucht, dieses Frohlocken in den guten Dingen des Lebens, das führt letztlich in die Gefangenschaft. Und damals war es tatsächlich die Gefangenschaft in Babylon, aber damals und heute ist es die Gefangenschaft in Süchten. Man bekommt sozusagen einen Hunger und einen Durst, der gar nicht mehr gestillt werden kann und der irgendwann in Krankheit und Tod endet. Das waren die ersten beiden Wehen. Habgier und dann Folge dessen Genusssucht. Und da sagen wir, ja, so ist nun mal der Mensch, das kennen wir. So sind wir manchmal, ja, das ist eben so. Aber jetzt geht Gott, wie auch schon im Kapitel 1, eine Ebene tiefer. Ab jetzt geht es um die Einstellung dahinter. Vor allem um die Einstellung zu Gott bei diesen Sünden. Und da wird wiederum das Ausmaß der Sünde erst richtig deutlich. Ja, beim Kapitel 1, wenn ihr euch erinnert, da wurden Sünden beschrieben bis hin zum Mord. Und dann kommt sozusagen das eigentliche Problem, diese Heuchelei dabei. Und ihr geht so weiter zum Gottesdienst, feiert eure Gottesdienste so, als ob nichts wäre. Das setzt da die Krönung auf. Und hier ist es genauso. Jetzt tun sich die Abgründe auf mit dem dritten Wehe. Ich habe das genannt Spott über Gott. Vers 18. Wehe denen, die ihre Schuld an Lügenstricken hinter sich herschleppen und die Sünde wie an Wagenseilen. Die sagen, er soll doch eilen und sein Werk beschleunigen, damit wir es sehen. Der Ratschluss des Heiligen Israels soll doch kommen und eintreten, damit wir ihn kennenlernen. Also Gott soll doch zeigen, was er drauf hat. Dann können wir ihn ja auch kennenlernen, dann können wir auch an ihn glauben. Und wir könnten es vielleicht noch sogar ein bisschen mehr zuspitzen, ja, was hat denn bisher Jesaja verkündigt? Das Gericht Gottes, dass sie tatsächlich sagen, gebunden in ihren Sünden, gekettet an ihre Schuld, ja Herr, zeig doch dein Gericht. Es ist so, als ob ein Krieger, der mit Seilen gebunden ist, mit einem Netz auf dem Boden sozusagen gezogen wurde, vor seinem Henker, der das zweischneidige Schwert in der Hand hat, sagt oder ihm zuruft, zeig doch, was du drauf hast, mir kannst du eh nichts tun. Die Kommunisten, die haben gesagt, ja, gab es so einen Slogan in der DDR, ohne Gott und Sonnenschein fahren wir die Ernte ein. Ja, wir haben moderne Technik, wir haben gute Traktoren, wir brauchen keine Sonne, wir brauchen keinen Gott. Wir schaffen das. Ja? Wir brauchen keinen Gott. Aber das geht noch weiter. Die sagen, Gott kann uns nichts. Und diese Anmaßung hat mindestens zwei Gründe, die dann in den nächsten Wehrufen genannt werden. Sie hielten sich als mächtiger als Gott. Und als weiser als Gott. Das nächste Wehe nenne ich, Böses ist das neue Gute. Vers 20. Wehe denen, die Böses gut und Gutes böse nennen, die Finsternis zu Licht und Licht zu Finsternis erklären, die Bitteres süß und Süßes bitter nennen. Also, wer sagt denn, dass wir ungerecht sind? Dass wir schlecht sind? Dass wir sündig sind? Solange wir selber den Maßstab festlegen können für Gut und Böse, sind wir gut. Ist doch kein Problem, ja? Also eben nicht Gottes Maßstab zählt, nicht er ist der Mächtige, sondern unser menschlicher Maßstab zählt. Wir haben es in der Hand. Und dieser menschliche Maßstab, der ist halt auch ständig in Bewegung. Immer vom Zeitgeist oder vom aktuellen inneren Gefühl getrieben oder einfach von den Starken und Mächtigen bestimmt. Und da gibt es unzählige Beispiele heute. Zwei der krassesten Beispiele sind folgende. Aus dem Mord an einem Kind wird eine Abtreibung und aus einer Abtreibung, das nennen wir dann Schwangerschaftsabbruch. Und Schwangerschaftsabbruch soll zum Beispiel nach Amnesty International ein Recht im Sinne eines Menschenrechts werden. Und wer kann gegen ein Menschenrecht was sagen? Oder das Thema Organspende. Wir werden dazu im nächsten, diesen Jahr wahrscheinlich mal wieder ein bisschen ausführlich reden im Bekenntnisunterricht. Aber Organspende ist auch ein schwieriges Thema, denn die Bibel ist nicht grundsätzlich dagegen, dass man zum Beispiel eine Niere spendet, dass man sich aufopfert für den anderen. Ja? Das ist nicht generell falsch. Aber das Problem hinter der Organspende ist, dass der Tod umdefiniert wurde. Also früher war Tod, dass ein Mensch halt wirklich komplett tot ist. Das heißt vor allen Dingen Herz-Kreislauf-System, da ist nichts mehr. Und das Problem ist, wenn man jetzt Organe spenden will, dann braucht man sozusagen frische, lebendige Organe. Das heißt, wenn das Herz-Kreislauf-System nicht mehr funktioniert, dann verlieren diese Organe ganz schnell an Qualität, dass man sie nicht mehr verwenden kann. Also musste man irgendwie jetzt den Tod umdefinieren und man hat die Lösung gefunden. Man sagt nicht mehr Herz-Kreislauf-System. Also wenn einfach nichts mehr ist im Menschen, wenn er tot ist, ist er tot, sondern wenn er gehirntot ist. Gehirntot ist eigentlich erstmal nur ein Koma, nur dass man bei diesem Koma dann versucht zu diagnostizieren, dass es eben unumkehrbar ist, irreversibel. Und wenn ein Mensch unumkehrbar vom Gehirn her, wenn da nichts mehr ist, da keine Gehirnströme mehr gemessen werden können zum Beispiel, dann wird auch er irgendwann sein Herz-Kreislauf-System zusammenbrechen, er wird sterben. Deshalb kann man sagen, der wird definitiv mal ganz tot sein, also sagen wir jetzt schon, er ist tot. Und dann kann man mit Herz-Kreislauf-Maschinen das Herz und den Kreislauf am Leben erhalten und sozusagen auf dem Operationstisch stirbt der Mensch dann zu Ende. Aber so sagt man das natürlich nicht, sondern er ist ja vorher schon gestorben, weil er hat ja den Hirntod erlebt. Also wir merken diese Umdeutung. Es gibt natürlich auch ganz viele biblische Begriffe oder christliche Werte, die eine Umdeutung erfahren haben. Liebe zum Beispiel bedeutet heute bedingungslose Bestätigung aller Wünsche und Lebensweisen. Bedingungslose Bestätigung aller Wünsche und Lebensweisen anstatt bedingungslose Liebe Gottes, die mit Wahrheit verbunden die Sünde offen anspricht, aber dann eben alles dafür tut, um uns von Sünde zu befreien. Die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit. Oder so ein schöner Begriff wie Freiheit. Heute bedeutet Freiheit, tun zu können, was man will. In der Bibel bedeutet Freiheit, Befreiung erfahren von der Sünde und Gott zu gehören, Gott zu dienen. Das macht wirklich frei. Ein weiterer Begriff, der einfach gut klingt, das ist Toleranz. Das sind christliche Werte. Toleranz, ja. Das bedeutete, dass man den anderen duldet und aushält, auch wenn man anderer Meinung ist. Aber heute bedeutet Toleranz Zustimmungspflicht. Man muss akzeptieren. Oder Demokratie. Demokratie für die Jüngeren früher bedeutete das Herrschaft des Volkes mit Meinungspluralismus. Ja, Herrschaft des Volkes, also und alle dürfen verschiedene Meinungen haben und dann die Mehrheit bestimmt es dann. Das war Demokratie. Heute ist es mehr und mehr, dass man den richtigen Werten entspricht. Also demokratisch ist der den richtigen Werten entspricht. Und diese Werte hat man eben vorher gerade neu definiert. Und die werden immer wieder neu definiert. Mit dieser Umdeutung. Und wenn du die dann doch kritisierst, dann heißt das Hate Speech und das ist nicht Liebe, das ist das Gegenteil, das ist nicht gut. Dann bist du nicht demokratisch. Ihr kennt das Problem. Oder ein anderes schönes Wort, Identität. Identität. Das ist heute das, was ich fühle, meine innere Wahrnehmung. In der Genderbewegung ist es sogar noch mal enger gefasst, es ist eigentlich mehr oder weniger meine Sexualität, was ich sexuell empfinde. Das ist meine Identität. Muss man sich mal vorstellen. Identität wird verkürzt nur noch auf das, was du sexuell bist. In der Bibel steht dazu, der Mensch ist im Ebenbild Gottes geschaffen. Das ist seine Identität. Wie groß, wie herrlich. Und der Gott schuf den Menschen als Mann und Frau. Und das heißt, er, Gott, definiert, was der Mensch ist. Gott gibt uns unsere Identität und nicht der Mensch selbst. Oder das Wort Gleichberechtigung. Gleichberechtigung bedeutet heute Gleichmacherei. Die Bibel sagt, wir haben die gleiche Würde vor Gott. Wir sind in seinem Ebenbild geschaffen, aber wir haben unterschiedliche Rollen, unterschiedliche Aufgaben, damit wir uns ergänzen können, damit wir einander brauchen, damit wir lieben können. So, ich könnte jetzt weiter und weiter machen und ihr kennt das ja wahrscheinlich alles. Ist ja nichts Neues für euch. Die Frage ist, stehen wir in der Gefahr, hier mitzumachen? Und ich denke, ja, das hat Einfluss auf uns. Unsere Welt ist so und das hat Einfluss auf uns. Ihr Jüngeren, die ihr noch in der Schule seid, das ist genau das, mit dem ihr geprägt werdet. Alle Unterrichtsinhalte, egal in welchem Fach, sind so geprägt. Das hat Einfluss auf euch. Also, wisst ihr was? Die Bibel ist das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Das ist sowas von genial, dass wir ein Buch haben, wo wirklich drinsteht, das ist wahr. Schwarz und weiß, süß und sauer, gut und richtig oder falsch und schlecht. Wir haben diese Wahrheit. Das ist so gut, aber ihr werdet von etwas ganz anderem geprägt. Und das geht uns allen so. Und dadurch entsteht natürlich ein Druck mitzumachen, weil wir ja sonst als intolerant dastehen. Und das wollen wir natürlich nicht. Als Christen wollen wir nicht intolerant sein. Und das macht es eben schwierig. Diese Begriffe, die ja meistens aus dem christlichen Bereich kommen, die durchs Christentum geprägt wurden, die haben jetzt eine Umdeutung erfahren, aber trotzdem, wer will sich hinstellen und sagen, ich bin gegen Liebe, gegen Gleichberechtigung, gegen Toleranz, gegen Freiheit? Gerade wir Christen sagen doch, nein, das ist das, was wir wollen. Da kommen wir an Probleme. Aber es gibt noch einen weiteren Bereich, wie es zur Gefahr wird für uns, nämlich auch wir verschieben gerne mal die Grenze der Sünde. Wir deuten sozusagen um, wir entschuldigen sie oder wir rechtfertigen sie sogar, dass wir damit beim Sündigen ein gutes Gewissen haben. Wir nennen eben das nicht mehr Sünde, sondern wir sagen, das war ein Ausrutscher. Schon nicht mehr so schlimm. Wir sagen nicht mehr, das ist Habgier, sondern wir sagen, es ist Vorsorge. Wir sagen, das ist kein Stolz, das ist gesundes Selbstbewusstsein. Oder man sagt sich, das kann ich ruhig tun, denn ich will ja nicht gesetzlich sein. Aber wir haben so viele Tricks, wie wir unser eigenes Gewissen entschärfen und wie wir sozusagen auf geschickte und fromme Art und Weise uns selbst rechtfertigen können. Jetzt hört mal, was Paulus schreibt an Timotheus. 2. Timotheus 3, Vers 1. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind, Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Das ist eine total geniale Zusammenfassung von Jesaja 5. Ein paar Versen macht das Paulus hier. Mal schnell. Alle Wehe zusammengefasst. Und dann schreibt er weiter. Dabei haben sie einen äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Man kann sich da einen wunderbaren, frommen Anstrich geben, ohne wirklich fromm zu sein. Und dann sagt er, von solchen wende dich ab. Und das führt uns jetzt zum nächsten Wehruf. Anmaßende Weisheit, Vers 21, anmaßende Weisheit. Wehe denen, die in ihren eigenen Augen weise sind und sich selbst für verständig halten. Kennt ihr dieses Gefühl, wenn man ein Buch gelesen hat, vielleicht ein Fachbuch, ein theologisches Buch oder einen guten Geschichtsroman oder so? Und danach fühlt man sich so richtig, jetzt weiß ich was. Oh, jetzt habe ich wieder richtig Wissen gesammelt. Und dann denkt man nicht, in diesem Bereich, in dieser mini kleinen Nische, wo ich jetzt dieses mini kleine Buch gelesen habe, da habe ich jetzt ein bisschen Wissen, sondern ich weiß jetzt was. Ich kann das jetzt anwenden auf alles. Ja? Das ist so wie pubertierende Jugendliche, die haben eine Sache erkannt im Leben und dann denken sie, ja, jetzt habe ich es verstanden und wenden das auf alles an. Wie so ein Kind, das das erste Mal bewusst auf den Berg steigt. Und dann schaut so um sich und kann, wow, bis zum Horizont schauen und sagt sich, jetzt habe ich die Welt gesehen, bis hinten hin, alles gesehen. Das ist hier gemeint. Früher hieß es in der Wissenschaft, je mehr wir erkennen, desto mehr erkennen wir, wie viel wir noch erkennen müssen, wie wenig wir wissen. Heute drückt es Yuval Noah Harari so aus: Wir brauchen nicht auf die Wiederkunft Christi zu warten, um den Tod zu überwinden. Ein paar Freaks in einem Labor können das hinkriegen. War der Tod traditionell die Spezialität von Priestern und Theologen, so übernehmen das jetzt die Ingenieure. Wir leben in einer ganz anderen Zeit. Alles ist möglich. Wir wissen das. Wir schaffen das. Und Gott sagt uns in seinem Wort, Sprüche 3, Vers 5, vertraue auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand. Halte dich nicht selbst für weise, fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und damit kommen wir zum letzten Wehe. Das habe ich überschrieben mit Korruption und Ungerechtigkeit. Vers 22 nochmal. Wehe denen, die Helden sind im Weintrinken und tapfer am Mischen von berauschendem Getränk, die dem Gottlosen Recht geben, um eines Bestechungsgeschenkes willen, aber dem Gerechten seine Gerechtigkeit absprechen. Es gibt ja ein Symbol für die Gerechtigkeit, für die Justitia. Das ist eine Frau. Ihr Kinder, wenn ihr das mal irgendwo seht, zum Beispiel kann man das manchmal an einer Kirche oder so sehen. Eine Frau, die hat verbundene Augen und hält eine Waage in der Hand. Und das ist ein Symbol dafür, dass sozusagen nicht das Ansehen der Person entscheidend ist, sondern eben das Recht. Heute, oder hier in diesem Fall, ist es so, dass die Sicht der Richter auf ganz andere Art und Weise getrübt wird. Ja, durch Alkohol und dem dazugehörigen Luxusleben und Bestechungsgeschenke, um dieses Leben zu gewährleisten. Und wisst ihr, das ist genau das. Es ist eine logische Folge aller Sünden der vorherigen Wehrufe. Wenn die Gesellschaft und vor allem ihre Führer keine klaren Maßstäbe, keine klaren biblischen Maßstäbe mehr haben, wenn es da kein richtiges Gefühl mehr für richtig und falsch gibt, keinen Sinn für Verantwortung, man kann das zusammenfassen, wenn alles einer Demoralisierung unterliegt, Moral spielt keine Rolle mehr, dann hat das natürlich Einfluss am Ende auf die Gerichte, auf die Justiz eines Landes, auf die Anwendung und die Umsetzung des Rechts. Da kann man nicht mehr sagen, ja, ja, aber wir haben ja noch die Rechtsprechung und dort wird dann aber Recht und Gerechtigkeit gesprochen. Nein, das hat Einfluss darauf. Ich erinnere mich an die Geschichte eines jungen Mannes, der auf der Suche war nach einem festen Maßstab, der dann am Ende tatsächlich das Grundgesetz gelesen hat. Und vielleicht kennen den manche. Und dann hat er gesagt, ja, hier habe ich einen festen Maßstab. Und dann hat er sich aber die Gerichtsverhandlungen angeschaut und hat gemerkt, nee, das ist ja eine ganz andere Welt, die ich hier sehe. Das passt ja kaum zusammen. Und so ist es oft in dieser Welt. Gut, ich weiß, wir haben hier Juristen unter uns und ich will euch nicht zu nahe treten, aber ihr werdet es vielleicht am besten wissen. Und das Volk Gottes hätte es besser wissen müssen. Gott hatte sich ihnen offenbart, er hatte ihnen sein Wort gegeben, er hat sich auch immer wieder über sie erbarmt, er hat wirklich bewiesen, dieses Wort ist wahr und es ist gut. Und nun sagt er eben, wer nicht hören will, muss fühlen. Und deshalb jetzt nach dieser fürsorglichen Gnade, der verdorbenen Frucht, der dritte Punkt, verdientes Gericht. Und dieses Gericht spricht Gott nicht kalt von oben herab, sondern aus heiliger Gerechtigkeit und Liebe. Gott will nicht einfach den Sündern, diesem Volk, heimzahlen, so blind Rache üben. Wir lesen Vers 16, aber der Herr der Herrscharen wird erhaben sein in seinem Gericht. Und Gott, der Heilige, wird sich als heilig erweisen in Gerechtigkeit. Und genauso ist es aus Liebe gesprochen, denn obwohl die Sünden so schlimm sind, ist es noch ein Weheruf und eben nicht das Gericht. Es ist noch die Chance, umzukehren. Aber wer nicht hören will, der muss fühlen. Wer auf Gnade mit Sünde antwortet, empfängt das Gericht. Wer auf Gottes Gnade mit Sünde antwortet, empfängt das Gericht. Vers 24. Darum, wie die Feuerzunge Stoppeln frisst und dürres Gras in der Flamme zusammensinkt. Also, Es verbrennt sofort. Das ist, mit einem Hauch ist das weg. Ein unwiderstehliches Gericht. Ja. So wird ihre Wurzel wie Moder werden und ihre Blüte wie der Staub auffliegen. Sie werden vergehen. Ja. Denn sie haben das Gesetz des Herrn der Herrscharen verworfen und das Wort des Heiligen Israels verachtet. Darum ist auch der Zorn des Herrn gegen sein Volk entbrannt. Also es wird ein unabwendbares, ein vollständiges Gericht jetzt geschildert in den nächsten Versen. Und im Kapitel 7 wird dann deutlich, welches Volk wird kommen, welche feindliche Macht wird wirklich das ganze Land überrollen. Es sind die Assyrer. Und als sie kamen, da sind viele, viele gestorben und viele in die Gefangenschaft geführt worden. Und der entscheidende Punkt in diesem ganzen Gericht war dann der, der uns im Vers 29 hier berichtet wird. Es gibt ein Gebrüll von sich wie eine Löwen. Es brüllt wie die jungen Löwen. Es knurrt und packt die Beute und bringt sie in Sicherheit. Und kein Retter ist da. Kein Retter ist da. So, das ist nicht nur ein Wort an das Volk von damals gewesen. Jeder Mensch steht unter diesem unausweichlichen Gericht Gottes. Diese Wehrufe Gottes, die stehen über unserem Leben. Gott wird von jedem von uns Rechenschaft fordern. Und dann werden wir gebunden in unseren Sünden, mit unserer Schuld, ja mit diesen Seilen gebunden sein. Und zwar ohne Retter, ohne Entrinnen. Das hat mich um das mal nachzuvollziehen, hat mich das wieder an diese Geschichte erinnert von Eric Ralston, so ein Kletterer, der dann alleine in irgendwelchen Schluchten unterwegs war, ist dann so abgestiegen und dann hat sich ein Stein gelöst und in so einer Schlucht kam dann so ein Stein etwa runter und der hat sein Handgelenk, seinen Unterarm hier zwischen Felsen und zwischen zwei Felsen und dem Stein eingeklemmt. Und so hing er dann in der Luft zwischen diesen Felsen. So, was machst du dann, nachdem du ganz laut das SCH-Wort gebrüllt hast und so weiter und so fort? Was machst du dann? Dann schreist du um Hilfe. Du hängst dort, du kommst nicht raus, du kannst nichts machen. Der hat wirklich alles probiert. Alles. Den Stein mit dem Messer zu lösen, irgendwie abzukriegen. Oder mit einer Hebefunktion hat er versucht, mit einem Seil den Stein hochzuheben. Er hat alles probiert. Du merkst, du hängst fest, du kannst nichts tun. Und kein Retter ist da. Da hört keiner. Dieses Gefühl, du sitzt in der Falle, es tut richtig weh und du kannst nichts machen. Du siehst dem Tod entgegen. Und wisst ihr, was der dann gemacht hat? Nach 5 Tagen, er hat alles probiert, hat er dann seine Hand so überdehnt, dass er sich selber die Knochen gebrochen hat und hat dann mit diesem stumpfen Messer sich die Sehnen und alles noch durchgeschnitten und ist dann noch gelaufen und wurde dann gerettet. Aber wisst ihr, was Gott sagt über die Menschen, die vor Gottes Gericht stehen werden? Und sie sprachen zu den Bergen und zu den Felsen, fallt auf uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Und das ist Christus. Gott hat ja am Anfang gefragt, ja, was hätte ich denn noch tun sollen? Vers 4, was konnte man an meinem Weinberg noch weiter tun, als das, was ich getan habe? Und da konnte keiner, auch noch der größte Weinbauer und Kenner, nicht kommen und sagen, ja, hättest du mal noch einen extra Zaun gemacht oder hättest du mal noch diesen Dünger verwendet oder so. Er hat alles gemacht. Was hätte ich denn noch tun sollen? Das Gericht musste kommen. Der Punkt ist, Gott hat noch mehr getan. Und das bringt uns jetzt zum letzten Punkt, ja, der vollkommene Weinstock. Gott hat noch mehr getan, unvorstellbar mehr. Deshalb passt diese alte Überschrift, die auf dem Zettel noch steht, eigentlich noch ganz gut. Das ist die Weihnachtsbotschaft. Hört mal, Lukas 2, Vers 10. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Ich glaube, es gibt keine größere Furcht als die Furcht, die du vor Gott hast, wenn er von dir Rechenschaft fordert. Fürchtet euch nicht. Denn ich verkündige euch große Freude, die dem ganzen Volk widerfahren soll. Denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher ist Christus der Herr. Gott hat mehr getan. Er hat einen Retter gesandt, mitten in dieses Gericht hinein. Und dieser Retter hat dieses Gericht auf sich genommen, diese Wehrufe auf sich genommen. Und das, obwohl die damaligen Verwalter und Pfleger des Weinbergs, ja, die religiöse Führungselite der Juden, ihn umgebracht haben. Das hat Jesus ihnen sogar direkt ins Gesicht gesagt. So werdet ihr das machen. Ihr pflegt diesen Weinberg und jetzt komme ich von Gott selbst gesandt und ihr werdet mich noch umbringen. Und gerade dadurch hat er dieses Opfer gebracht, hat er die Sünden, die Strafe für unsere Sünden getragen und kann uns jetzt die Schuld vergeben. Kann uns das abschneiden, mit dem wir durch Seile, durch Wagenseile festgebunden sind. Und damit passiert jetzt Folgendes. Er verändert uns nicht nur von außen. sondern von innen heraus. Das musste geschehen, ja. Gott schenkt uns seine Gnade auf eine unwiderstehliche Weise. Das ist das, wenn wir Reformierten sagen, irresistible grace. Ja, er schenkt uns seine Gnade auf unwiderstehliche Weise, auf effektive Weise, auf innerlich verändernde Weise. Der Weinstock in dem Gleichnis bekam ja nur jeden erdenklichen Segen von außen. Was er wirklich brauchte, war eine innere Veränderung, um wirklich gute Frucht bringen zu können. Gott musste uns seine Gnade so zuführen, dass sie nicht äußerlich von uns abperlt. Und Jesus erklärt, wie das geht. Im Johannesevangelium Kapitel 15 ab Vers 4. Bleibt in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie die Rebe nicht von sich selbst aus Frucht bringen kann, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock. Ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Wir können gar keine Frucht bringen. Aber Jesus bringt gute Frucht durch uns. Das ist der einzige Weg. Das heißt, du brauchst Jesus. Und wisst ihr, lasst diese Botschaft nicht von euch abperlen. Auch wenn ihr Jesus schon kennt. Du brauchst Jesus jeden Tag. Ohne ihn kannst du keine Frucht bringen. Und freut euch darüber, dass dann die Frucht in deinem Leben keine Bedingung mehr ist, durch die du dann dem Gericht entgehst. Sondern sie ist die Folge dieser Rettung durch Jesus. Schaut, was Jesus danach sagt. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibt. Freut euch darüber. Lasst uns zusammen beten. Wer ist ein Gott wie du, der die Sünde vergibt und dem Überrest seines Erbteils die Übertretung erlässt, der seinen Zorn nicht alle Zeit festhält, sondern Lust an der Gnade hat? Er wird sich wieder über uns erbarmen, unsere Missetaten bezwingen. Ja, du wirst alle ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. O himmlischer Herr, wir bitten dich, um die Frucht der Buße in unserem Leben. Zeige uns die Sünde. Zeige uns vor allem die verborgene Sünde in unserem Leben, wo wir schon längst von dieser Welt geprägt sind, den Weg der Welt gehen, unsere Einstellung nach der Einstellung dieser Welt ausgerichtet haben. Zeig uns das, Herr. Schenk uns Buße darüber, Reue und Traurigkeit und Erschrecken und reinige uns davon. Und wir wissen, das ist manchmal schmerzhaft, wenn du uns Dinge wegnimmst oder wenn du Sünde offenlegst, das wollen wir nicht sehen, das wollen wir nicht wahrhaben. Aber wie groß ist die Gnade und Liebe, die dahinter steckt. Und lass uns das erkennen, dass diese Gnade nicht von uns abperlt. Herr Jesus Christus, wir bitten dich, dass du durch deinen Geist die Kraft und den Willen schenkst, dir zu folgen und so dann gute Früchte hervorzubringen. Diese wahre Liebe, Hingabe statt Habgier, Genügsamkeit im Leben und Opferbereitschaft. Nochmal bitten wir dich, Herr, schenke uns deine Gnade und schenke, dass wir deine Gnade nicht vergeblich empfangen. Amen.